Ja, vielen Dank für eure schönen Lieder. Wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, wenn wir mit ihm reden, wenn wir mit ihm kommunizieren, wie nennt man das? Gebet, genau, danke. Gebet, und darum soll es heute Morgen gehen. Frank hat das schon angekündigt. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie sieht das aus mit meinem Gebetsleben? Möchte ich vielleicht mehr beten? Habe ich Probleme damit? Was hindert mich zu beten? Och, wenn wir darüber nachdenken, da fallen einem eine ganze Menge Gründe ein. Gott weiß doch sowieso alles. Warum muss ich ihm das denn ständig sagen? Ach, wisst ihr, ich habe so einen vollen Terminkalender. In Wirklichkeit habe ich ja nicht wirklich Zeit dazu. Da gibt es so viele Sachen, die mich beschäftigen. Da bin ich oft abgelenkt. Ach, manchmal bin ich auch nicht so in der richtigen Stimmung dazu. Ne? Oder, ach, das ist so schwer, Gebet als Gewohnheit zu übernehmen. Ach, wisst ihr, übrigens, also ich bin so oft schon enttäuscht worden. Warum soll ich denn jetzt ständig rumjammern und das auch noch vor Gott bringen? Und außerdem bin ich ja ein Typ, ich packe viel lieber an, als zu beten. Das ist nicht so mein Ding. Vielleicht habe ich auch Angst, enttäuscht zu werden. Gott hat so viele meiner Gebete nicht erhört und ich will nicht nochmal enttäuscht worden. Deshalb halte ich mal lieber den Ball flach. Und oft, da bin ich auch wirklich so unkonzentriert, weil mir so viele andere Gedanken durch den Kopf gehen. Vielleicht habe ich auch so ein ganz eigenartiges Verhältnis, weil mein Verhältnis zu meinem Vater, das war auch nicht so das Beste. Und wenn ich jetzt an Gott, den Vater, denke, dann habe ich da vielleicht auch so ein schiefes Bild. Und so gut reden kann ich ja auch nicht. Also mit dem Formulieren, das fällt mir auch nicht so leicht. Da fehlen mir die richtigen Worte, da komme ich gar nicht so gut hin. Vielleicht blamiere ich mich dann auch vor anderen, wenn sich das nicht so toll anhört. Und oft weiß ich auch gar nicht, was ich so sagen soll. Und ich möchte ja auch nicht, dass das irgendwie aufgesetzt wirkt. Und manchmal, wenn ich versuche zu beten, dann kommen mir so Dinge in den Sinn, ach, mache ich mich da nicht lächerlich oder bilden wir uns nicht selber was ein? Und vielleicht bin ich auch scheu und möchte meine Gedanken gar nicht vor anderen ausbreiten. Merkt ihr, das war nur ein kleiner Auszug von dem, was einem vielleicht spontan dazu einfällt. Es gibt mit Sicherheit 1000 Gründe, nicht zu beten. Aber diese 1000 Gründe, die sollen heute gar nicht im Vordergrund stehen, sondern wir wollen uns an diesem Morgen ein paar Gedanken machen, vielleicht ein paar Antworten finden, aber vor allen Dingen solche, die Mut machen. Mut machen zu beten. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir Gebet als eine heilige Pflicht empfinden, dass wir beten müssen, sondern vielmehr soll es Freude machen. Freude am Gebet. So wie wir Freude daran haben, wenn wir uns mit Freunden zu einem Schwatz treffen, zu einem Austausch. Gebet, das soll persönlich sein, es soll intim sein, es soll ehrlich sein. So soll unser Reden mit Gott sein. Und genauso sollten wir uns nicht anmaßen, irgendwen und sein Gebetsleben zu zu verurteilen. Denn es sollte uns immer wieder bewusst sein, es ist Gott, der uns genau kennt und der unser Herz kennt, der unsere Motive kennt, der unser Innerstes kennt. Und er wird uns schon zur rechten Zeit den Spiegel vorhalten. Und er ist es auch, der das Gebet will, der sich nach Gemeinschaft mit uns sehnt. Wenn immer ein Mensch mit Gott redet, dann betet er. Das ist eigentlich schon alles. Die Definition von Gebet ist sehr einfach. Dabei ist es vollkommen egal, wie viele Worte gesprochen werden. Denn selbst manchmal ein Enttäuschtsein, wenn wir einfach so sagen, oh Gott, nein. Oder wenn wir merken, hey, Gott hat da was bewegt und wir sagen einfach nur, danke Gott. Auch das ist ein Gebet. Auch das ist etwas, was Gott möchte. Und das Schöne ist, jeder kann Gott so ansprechen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das ist individuell. Da gibt es kein vorgegebenes Schema, keine wie sagt man das heutzutage, wenn man so einen Serienbrief schreibt, ich kreuze mal da so ein paar Dinge an, ne Frank, wie macht ihr das, wenn ihr so Geschäftsbriefe schreibt, dann habt ihr so Textbausteine, genau. Das sind keine Textbausteine, sondern das ist wirklich individuell. Kein besonderes Vokabular mit wichtigen Begriffen, nichts, was man auswendig lernen muss. Mit Gott kannst du in jeder Situation reden, so wie es dir auf dem Herzen liegt. Ob fröhlich oder verzweifelt, ob traurig oder wütend oder glücklich oder wie auch immer. Rede einfach so mit ihm, wie du es mit Freunden oder deiner Familie tust. In Psalm 145, im Vers 18, finden wir eine Aussage, die das verdeutlicht. Da heißt es, der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Merken wir, ein ganz kurzer Satz. Aber er kennzeichnet das, was Gebet ausmacht. Das eine, die Gemeinschaft mit ihm, das zu ihm beten. Und dann dürfen wir wissen, Gott ist uns nahe. Und die richtige Einstellung unseres Herzens ist nämlich denen nahe, die es ehrlich meinen. Gebet, das nicht kommunikativ und ehrlich ist, das ist eine leere Religion. Das ist eine Fassade, eine Phrase. Und die zählt bei Gott nicht. Gott, und so haben wir das auch in den Liedern, die ihr gesungen habt, gehört, das ist ein liebender Vater, der seinem Kind zuhört, der mit ihm spricht. Ohne Scheu darf ich ihm alles sagen, darf meine Ängste und meine Wünsche äußern. Und ich kann mir sicher sein, er möchte das Beste für mich. So heißt es auch in Lukas Evangelium im Kapitel 11. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Sohn denn eine Schlange geben, wenn er ihn um Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Der Vater wird uns das schenken, was gut für uns ist. Aber warum fällt es uns häufig so schwer, zu beten? In der Welt, die wir nicht sehen, in der unsichtbaren Welt, spielen sich Machtkämpfe ab. Und das ist etwas, ich glaube, es fällt uns schwer, oft das so zu realisieren. Aber wir müssen wissen und wir sollten wissen, dass Satan versucht, uns mit aller Macht vom Gebet abzuhalten. Wir finden ein schönes Beispiel im Buch Daniel, im 10. Kapitel. Da heißt es, hab keine Angst, ermutigt der Engel mich, du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon in dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Wir denken vielleicht, was mag diese Aussage, diese Begebenheit im Alten Testament mit uns heute zu tun haben? Aber es ist dieselbe Welt, in der wir leben und Satan möchte uns mit aller Gewalt davon abhalten, mit Gott Gemeinschaft zu haben, uns an ihn zu wenden. Er möchte unseren Glauben in Frage stellen. Er möchte die Kommunikation mit Gott verhindern. Er möchte, dass wir alle guten Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben, unsere erhörten Gebete, all dies möchte er, dass wir das vergessen, dass wir das so ein wenig in den Hintergrund drücken und vielleicht sogar suggerieren, warum wendest du dich an Gott? Du kannst doch alles aus eigener Kraft schaffen. Und das ist genau das, was Satan möchte. Der vielleicht mit seinen Helfershelfern sagt, wartet mal ab hier, hier wird gar nicht so viel passieren, denn man will eigentlich gar nicht für die Anliegen Gottes beten. Wenn wir also, was auch immer die Gründe seien, wenn es uns schwerfällt zu beten, dann sollten wir immer wissen, Satan möchte das. Das ist ihm recht so. Er möchte uns von unserem Herrn, von der Gemeinschaft mit unserem Herrn abhalten. Gebet treibt auch viele Stilblüten hervor und man findet mittlerweile in unserer digitalisierten Welt natürlich dazu auch sehr viel im Internet. Sehr viele Foren, in denen über Gebetserhörungen berichtet wird, wo man sich darüber austauscht. Und ich denke, vom Prinzip her eine gute Sache, mit dem Ziel, andere zu ermutigen. Aber ich denke, es birgt auch Gefahren. Menschen, die etwas berichten und ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, von Gebetserhörungen berichten, die manchmal aus meiner Sicht etwas zweifelhaft sind. Aber ich denke, auch darum soll es nicht gehen, denn es ist gut, wenn man gute Erfahrungen mit seinem Gott macht. Nur sollten wir uns nicht wundern, wenn wir dann vielleicht doch einmal enttäuscht werden. In Johannes 15, Vers 7, da heißt es, wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Welche Gedanken, welche Empfindungen lösen solche Zusagen unseres Herrn bei euch aus? Habe ich immer bekommen, was ich wollte? Werde ich es noch bekommen, wenn ich geduldig weiterbete? Im Lukas-Evangelium im Kapitel 11 finden wir eine ähnliche Aussage. Dort heißt es, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Klingt das nicht ein wenig nach einem Blankoscheck in Sachen Gebet? Ohne jede Einschränkung, ohne Wenn und Aber, spricht Jesus darüber, dass Gott unsere Gebete erhört. Bittet, so wird euch gegeben. Wenn wir uns jetzt in einer kleinen Runde zusammensetzen würden und jeder berichtet mal von dem, was er diesbezüglich erfahren hat, dann werden sicherlich viele von euch davon berichten, wie Gott Gebet erhört hat. Ja, so haben wir das erlebt. Gott lässt dich bitten. Er hat meine Gebete erhört. Das ist super. Eine direkte Gebetserhörung. Vielleicht berichten wir von solchen Erfahrungen zu wenig. Aber ich möchte heute Morgen auch mal bewusst die andere Seite vor Augen stellen. Erfahrungen, die wir eben machen, dass nämlich Gebete augenscheinlich nicht gehört werden. Gebete bleiben unerhört. Ist euch das auch schon mal so gegangen? Bei mir ist es schon viele Jahre her. Ein intensives Gebet für einen Menschen, der mir ganz nahe stand, gefleht, geschrien zu Gott, dass dieser Mensch gesund wird. Fest davon überzeugt, dass Gott sich darin verherrlichen wird. Aber Gott tat es nicht. Dieser Mensch ist gestorben. Und es ist mehr als menschlich, dass man dann ein wenig Groll in seinem Herzen verspürt, dass man sauer ist, dass man enttäuscht wird. Hast du so etwas auch schon mal erlebt? Vielleicht sogar dieses Erlebnis dazu genutzt, deinen ganzen Frust rauszulassen, Gott deine Meinung zu sagen, dein Unverständnis, dein Ärger? Dich einfach von dieser Last zu befreien und einfach zu erleben, wie auch Gott das erträgt, unseren Unmut, dass wir sauer und enttäuscht sind? Kennen wir nicht alle Bilder in unserem Leben, Ereignisse, wo ein liebgewordener Mensch stirbt, trotz unserer Gebete, dass er gerettet wird, dass er wieder gesund wird? Habt ihr das schon mal erfahren? Oder denken wir an den grausamen Krieg, der gerade nicht so weit weg von uns tobt, mit all seinem Terror, unaufhaltsam, trotz aller flehenden Hilferufe in Richtung Gott. Oder eine Ehe, die trotz aller hoffnungsvoller Gebete und möglichen Perspektiven scheitert. Oder Eltern, die beten um ihr an Leukämie erkranktes Kind und trotzdem stirbt es. Und auf der anderen Seite derselbe Fall und Gott erhört dieses Gebet und das Kind wird wieder gesund. Ich denke, wir kennen viele Beispiele, die ähnlich lauten in unserem Leben. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Das haben wir eben in den verschiedenen Bibelversen gelesen. Wie passt das mit diesen Erfahrungen zusammen? Und natürlich haben wir Menschen eine Menge Versuche unternommen, wie wir mit solchen ungehörten Gebeten umgehen. Wir können das verdrängen. Wenn sowas eintritt, nicht so, wie wir das gewünscht haben, oder wenn etwas eintritt, wie wir es gewünscht haben, dann ist es eine Gebetserhörung. Aber wenn es nicht eintritt, naja, dann schieben wir das mal zur Seite, dann denken wir gar nicht weiter drüber nach. Oder wir verdrängen das irgendwie einfach. Wir können ja vielleicht andere positive Dinge nehmen und über diese Dinge hinwegsehen. Denn sich dieser Wirklichkeit zu stellen, das hilft ja auch nicht wirklich weiter. Aber für viele ist vielleicht auch ein unerhörtes Gebet etwas, was eine Barriere darstellt, die vielleicht unser Verhältnis zu Gott, unser Zusammensein mit Gott ein Stück weit blockiert. Nun, auch dazu findet man in der Literatur und auch im Internet eine Menge interessanter Berichte. In vielen Büchern kann man lesen, Gott beantwortet all unsere Gebete, aber manchmal ist eben die Antwort nein. Und wenn man so etwas liest und man darüber nachdenkt, dass vielleicht auch viele von uns genau dieses Nein schon mal erfahren haben, dann stellt man sich die Frage, warum? Haben sie vielleicht nicht richtig gebetet? Es gibt ganz viele Bemühungen und Versuche, die Ursachen für unerhörte Gebete bei sich selbst zu suchen. Vielleicht habe ich nicht genug gebetet. Vielleicht habe ich nicht richtig gebetet. Vielleicht habe ich nicht genug geglaubt. Vielleicht habe ich auch an meinem Gebet gezweifelt. Aber ist das wirklich richtig so? Ist es denn nicht genau dieser kleine Glaube, dieser Senfkorn-Glaube? Ist es nicht der kleine Glaube an einen großen Gott, dem alle Verheißungen gelten? Widerspricht das nicht unserem schlichten und kindlichen Vertrauen, richtig beten zu müssen? Und noch mehr beten zu müssen, um ja nichts falsch zu machen? Müssen wir Gott erst gnädig stimmen durch eine bestimmte Form? Dazu gibt es viele Antworten, die sehr fromm klingen und die man gerne zitiert, wenn es um unerhörte Gebete geht. Wenn es anders kommt, als wir bitten, kommt es besser. Stimmt das? Kommt es immer besser? Oder andere Antworten, die wir finden. Gott erfüllt nicht immer all unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Aber was ist dann mit dieser Verheißung? Bittet, so wird euch gegeben. Solche Antworten sind sicher gut gemeint. Für mich persönlich muss ich sagen, es gibt Situationen, da bleiben mir diese gut gemeinten Sätze buchstäblich im Hals stecken. Wenn ich ehrlich bin, habe ich oft nur eine einzige Antwort auf die Frage, warum hat Gott unser Gebet nicht erhört? Und die Antwort, die ist ganz einfach und ganz klar. Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht unbefriedigend, aber es ist schlicht und ergreifend die Wahrheit. Denn ist es nicht so, dass wir sehr, sehr viele Fragen haben? Fragen wie, warum greift Gott nicht ein, wenn ich irgendwo Not sehe, für diese Not bitte? Warum ist das oft so ganz anders, als ich mir das erhofft habe? Warum ist die Situation nach all dem, was sichtbar ist, einfach nur sinnlos, zumindest jetzt im Augenblick? Aber unser Gott wäre nicht unser Gott, wenn er uns nicht in seinem Wort eine Zusage macht. Etwas, das uns hilft, das uns tröstet. Denn der Jesus selber, der hat einmal von dem Tag gesprochen, an dem wir nichts mehr fragen werden. Wir finden das im Johannesevangelium im Kapitel 16. Da werden all unsere Fragen geklärt sein. Unsere Tränen werden abgewischt sein. Dieser Tag ist offensichtlich noch nicht da. Das heißt, schlicht und ergreifend bis dahin werden wir Fragen haben, dürfen wir Fragen haben, aber wir müssen auch schlicht und ergreifend mit diesen Fragen und vielleicht den nicht gegebenen Antworten leben. Und ich möchte Mut machen, ehrlich zu sein. Mut machen, dass wir Gott ehrlich sagen, was wir nicht verstehen. Ich möchte Mut machen, dass wir nicht heucheln und anderen etwas vormachen, sondern dass wir ihm gegenüber ehrlich sind. Und erinnert uns das nicht oft daran, Gerade wenn wir eigene Kinder haben, was wir mit ihnen erleben. Wie oft haben unsere Kinder Wünsche an uns? Wünsche an mich. Und ich kann diese Wünsche nicht erfüllen, aus verschiedensten Gründen. Aber niemals kämen unsere Kinder auf die Idee, mit ihren Wünschen aufzuhören. Irgendwie sauer zu sein, nur weil mal ein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Es dauert nicht lange, da kommen sie mit dem nächsten Wunsch. Und wenn sie lange genug dranbleiben und wenn ich merke, das ist ihnen so wichtig, das tät ihnen gut, dann erfülle ich ihnen diesen Wunsch. Aber wenn ich ihnen ihren Wunsch nicht erfülle, dann machen sie trotzdem weiter. Monika, du lachst, ne? Du kennst das. So ist das mit Kindern. Und sind wir gegenüber unserem Gott und Vater nicht auch wie ein solches Kind? Ich frage mich manchmal, was bin ich eigentlich für ein Kind Gottes, wenn ich gleich beleidigt und eingeschnappt bin, wenn mir Gott einen Wunsch nicht erfüllt? Also sollten wir es so machen wie die Kinder, weiter dranbleiben und bitten, unsere Wünsche Gott vortragen. Dieser Gedanke ging mir durch den Kopf und ich merke, dass Gott mich doch erhört hat. Vielleicht ist dieser Mensch, für den ich gebetet habe, nicht gesund geworden. Aber in meiner Einstellung hat sich etwas geändert. Oft ist es so, dass vielleicht der Wunsch direkt nicht erfüllt wird, aber es passiert etwas mit mir, mit meinem Verhältnis zu Gott. Und auch das ist etwas, was Gott uns zeigen möchte. Er möchte auch diese Dinge nutzen, um unsere Einstellung, unseren Weg zu korrigieren, um uns vielleicht etwas Neues aufzuzeigen. Es gibt die einfache, direkte Gebetserhörung, wir bitten und Gott hört. Es gibt aber auch eine indirekte Gebetserhörung, eine neue Erkenntnis, eine neue Sicht, einen neuen Weg, eine neue Lebenserfahrung. Und ich denke auch dort, das ist ein Gebet, das Gott gehört hat, das er aber einfach anders nutzt. Oft ist es viel intensiver, viel tiefer, vielleicht auch manchmal mit Schmerzen, mit Leid verbunden, aber deswegen oft auch eindrücklicher und nachhaltiger, weil es unser Leben ändert. Gebete sind unerhört und oft spielen auch andere Dinge eine Rolle. Ein Grund kann der sein, dass vielleicht ein Gebet ein komplett falsches Ziel hat oder einen komplett falschen Inhalt. Wir finden in Jakobus 4, im Vers 3, wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Auch das finden wir in der Bibel. Egoistische Motive, Gebete, um uns selber einfach zu befriedigen, unsere Genusssucht oder was auch immer, auch das gibt es. Das gibt es bis heute. Es gibt Christen, die predigen das sogenannte Wohlstandsevangelium. Du bist selbst schuld, wenn du noch so ein altes, klappriges Auto fährst. Warum bittest du Gott nicht einfach um eine S-Klasse oder eine 7er, ein 7er BMW oder was auch immer? Und das überträgt man dann auch oft auf Krankheiten und Schmerzen. Man kann alles wegbeten. Aber der Herr Jesus, der spricht nicht von einem erfolgreichen und gesunden Leben für die, die ihm nachfolgen. Manche Gebete werden deshalb auch schlicht und ergreifend nicht gehört, weil sie unseriös und weil sie albern sind. Zum Beispiel, wenn jemand betet vor einer Prüfung, dass er eine 1 haben möchte als Resultat, hat aber für die Prüfung kein bisschen gelernt. Ich meine, vielleicht ist er ein Naturtalent. Mir ist das nie gelungen, wenn ich ehrlich bin. Oder ein Kettenraucher, der darum bittet, dass er keinen Lungenkrebs bekommt. Ihr merkt, wie widersprüchlich das ist. Wir finden auch im Neuen Testament solche Beispiele, wo Jünger oder auch andere an den Herrn Jesus Bitten richten. Denken wir an Jakobus und Johannes. Über ihre ehrgeizige Mutter, die bittet ihn, oder dass für sie im Reich Gottes ein Ehrenplatz reserviert wird. Und wie antwortet der Herr Jesus darauf? Ihr wisst nicht, was ihr bittet, antwortet er ihnen im Matthäus-Evangelium. Und bestimmt hat er den Kopf geschüttelt. wie gründlich sie seine Botschaft missverstanden haben. Und dieselben Jünger, die wollten noch ein anderes Dorf, ein samaritisches Dorf, am liebsten mit Feuer vom Himmel vernichten lassen. Auch Petrus wird von Jesus scharf zurechtgewiesen, als dieser ihn von seinem Leidensweg abbringen wollte. In Matthäus 16, da finden wir: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und ich denke, dieser Satz legt das Kernproblem ja von Gebeten offen, die nicht Gott meinen, sondern mehr den Menschen, mehr sich selber. Sie dienen nur dem Wohl des Beters und stimmen nicht mit Gottes Wesen überein. Und obwohl Jesus diese Gebete nicht direkt erhört hat, hat er diese Erfahrung genutzt, um Menschen dazu zu führen, dass sie umdenken, dass sie eine Lebenserfahrung machen müssen, so wie auch der Petrus das in seinem Leben gemacht hat. Es gibt noch andere Dinge, die vielleicht uns hindern oder die ein Gebet vielleicht daran hindern, an Gottes Ohr vorzudringen. Das Gebet an sich mag vielleicht in Ordnung sein, aber wie sieht es mit dem Beter aus? Die Bibel gibt uns auch dafür Beispiele. Ganz am Anfang in der Bibel, da finden wir die Geschichte von Adam und Eva. Und auch ihr Gespräch mit Gott wurde dadurch behindert, dass ihr Ungehorsam ihm gegenüber das Verhältnis zu Gott ja blockiert haben, dass es nicht mehr in Ordnung war. Im Psalm 51, da ringt David darum, dass nach seiner Sünde, dass er wieder Gemeinschaft mit Gott haben möchte. Er möchte wieder zu Gott zurückfinden. Manchmal ist es so, dass Sünde, dass Dinge, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, die Kommunikation mit Gott unterbrechen, behindern. Der Prophet Jesaja gibt das wieder im Kapitel 1. Dort heißt es: Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Auch da ist die Bibel ganz klar, ganz eindeutig. Wenn da immer etwas ist, was die Kommunikation behindert, was sozusagen wie so eine Barriere ist, dann muss man das erst in Ordnung bringen, man muss es wegschaffen. Gott sagt ganz klar, dass unser persönlicher, unser geistlicher Zustand, aber auch unser Verhalten gegenüber anderen direkte Auswirkungen hat, ob unser Gebet bei Gott ankommt oder nicht. Und wir finden solche Begebenheiten auch in anderen Berichten der Bibel, bei Maleachi zum Beispiel. Petrus richtet zum Beispiel an uns Ehemänner auch eine ganz klare Aussage, denn er fordert uns auf, dass wir unsere Frauen zuvorkommend behandeln, denn euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Merken wir auch da, dieser Zusammenhang zwischen unserem Verhalten, unserer Einstellung zu Dingen, die nicht in Ordnung sind und die Auswirkungen auf das Gebet. Unser soziales und familiäres Verhalten, das hat direkte Auswirkungen auf unser Gebetsleben. Denn, wir haben das ganz am Anfang gesagt, Beten, das ist Gemeinschaft mit Gott. Eine enge Gemeinschaft zu einem Menschen wird durch die Art, wie wir leben, beeinflusst. Und genauso ist es in unserer Beziehung zu Gott. Ein anderer Punkt ist vielleicht auch, dass wir oft in unseren Gebeten sehr unkonkret sind, weil wir uns vielleicht gar nicht trauen, konkrete Wünsche zu sagen. Es ist oft so etwas Oberflächliches, unkonkret formuliert. Wieso erwarten wir dann eine konkrete Gebetserhörung? Denken wir im Neuen Testament an diesen blinden Schreihals, an Bartimäus. Jesus fragt ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Und er lamentiert nicht groß rum und findet große Erklärungen, sondern er sagt schlicht und ergreifend: Ich will wieder sehen können. Und daraufhin heilt Jesus diesen Mann. Merken wir, Gott kann unsere Gebete erhören, wenn sie konkret sind, wenn wir unsere Wünsche so formulieren, wie wir sie auch ausdrücken wollen. Ich denke, auch das etwas, was uns Mut machen soll. Und der Herr Jesus selber, der gibt uns ein Beispiel. Von ihm lernen wir, dass wir einen eigenen Willen haben dürfen. Und wir dürfen das vor Gott aussprechen, als er sagt, Abba, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Das war sein Wunsch, den er zum Ausdruck gebracht hat. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das soll geschehen. Und das war erst möglich, weil er zuvor seinen eigenen Willen formuliert hat und sich dann dem Willen Gottes untergeordnet hat. Dein Wille geschehe. Aber wir wollen nicht bei unerhörten Gebeten stehen bleiben. Denn wir wissen, wir haben einen Gott, der Gebet hört. Im Jakobusbrief im Kapitel 4 in Vers 2 heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und das Nichtbitten, das ist eine Hauptursache dafür, dass sich nichts rührt. Also es ist die ganz klare Aufforderung, der Wunsch Gottes betet, was wir gleich im Anschluss tun wollen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Es gibt Menschen, die sind so bescheiden, weil sie Gott nicht bitten mögen. So wie bei diesem Gleichnis von diesen zwei Söhnen. Der eine, der sich auf den Weg macht und der zweite, der sich beschwert, der schmollt, der sagt, mir hast du noch nie einen Ziegenbock zum Feiern gegeben. Aber er hatte ihn auch noch nie darum gebeten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott will, dass wir ihm konkret sagen, was wir wollen und was wir brauchen, obwohl er es längst weiß. Aber er will es offenbar von uns hören. Gott will, dass wir zu ihm beten. Betet ohne Unterlass. In der Bibel finden wir ganz viele Aufforderungen dazu. Bekennt einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten von der Gemeinde, dass sie über ihn beten? Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Gott möchte, dass wir zu ihm beten. Und es gibt massenweise Verheißungen für Gebet. Und doch haben wir oft das Problem, konkret zu beten, aus Angst, dass Gott unser Gebet nicht erhört, wir vielleicht enttäuscht werden. Vielleicht sind wir auch schon oft enttäuscht worden und wollen uns das nicht mehr antun. Aber der Herr Jesus selbst wiederum, der gibt uns ein wunderbares Beispiel. Er nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, werdet wie die Kinder. Was meint er damit? Und ich bringe wieder das Beispiel, was viele aus ihren Familien kennen. Was ihr von euren Kindern kennt, gerade wenn sie noch klein sind. Wenn sie mal zum ersten Mal mitgekriegt haben, wie ist das denn, wenn ich bald so in ein paar Monaten Geburtstag habe? Dann fängt das an, Monate vorher. Da kommen die ersten Wünsche. Was wünsche ich mir zum Geburtstag? Oder Weihnachten ist das sicherlich ähnlich. Und von Woche zu Woche ändern sich vielleicht auch diese Wünsche. Aber das Kind wird nicht müde. Es wird nicht müde, immer wieder sich was Neues auszudenken, was es sich wünscht, was ihm wichtig ist. Und natürlich ist das so, dass das Kind nicht alles bekommt, aber es ist deswegen nicht maßlos enttäuscht. Und es wird auch nicht aufhören, neue Wünsche zu formulieren und vor allen Dingen nicht daran zu zweifeln, an der Liebe des Vaters zu ihm. Und wenn Kinder das schaffen, warum fällt es uns so schwer? Nun, wie kann man diese Überlegungen, die wir jetzt angestellt haben, zum Thema Gebet zusammenfassen? Ich sage ganz klar, es gibt kein Patentrezept, aber es bleibt eine Erkenntnis. Es gibt beim Beten nicht das Patentrezept, bring dein Leben in Ordnung, sag die richtigen Worte und du kriegst das, was du willst. Aber eins dürfen wir wissen, ein erhörtes Gebet, das wird immer ein Wunder bleiben. Und das sollte auch so sein. Es sollte uns immer dazu führen, dass wir dankbar Gott gegenüber sind, dass er unser Gebet erhört hat. Aber wir haben kein Recht darauf. Ein unerhörtes Gebet, Das wird für uns nie berechenbar sein. Das lässt sich nicht statistisch nachweisen. Aber wenn er Gebete erhört, dann ist das ein besonderes Geschenk des Vaters an sein Kind und nicht unser Verdienst. Und lasst uns daran festhalten, du bist ein Kind dieses Vaters. Sag ihm, was immer du willst. Und wir als Kinder haben ein Recht darauf, uns an ihn zu wenden, ihn mit unseren Wünschen, ja, förmlich eine Blase ans Ohr zu beten. Und er freut sich darüber und er möchte uns beschenken, weil er uns lieb hat. Und deswegen können wir uns darauf verlassen, dass er für uns immer das Gute möchte. Amen.